Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herzer, guten Tag. Aus der halben Welt wurden amerikanische Admirale und Generäle in dieser Woche in die USA zurückbeordert, um dort am Dienstag den Ausführungen des Verteidigungsministers und dann des Oberbefehlshabers, also des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, zuhören zu können. Wir haben wiederholt darüber berichtet, auch gerade eben. Trump sieht Feinde im Inneren und da will er militärische Verbände einsetzen im Inneren. Was das für die Präsenz amerikanischer Truppen im Ausland bedeutet, ist immer noch völlig unklar. Im Irak allerdings hat ein Teilabzug amerikanischer Soldatinnen und Soldaten begonnen. Das ist eines der Themen in der einen Welt. Außerdem Moskau und Mali. Die Militärregierung in Bamako setzt im Kampf gegen die Islamisten nicht mehr allein auf russische Hilfe. Rechtspopulismus in Japan. Die Partei der politischen Teilhabe und ihre Haltung zu Ausländern. Und schließlich Chinas globale Macht fußt auf dem wirtschaftlichen Erfolg. Doch diese Erfolgsgeschichte ist kein Selbstläufer mehr. Das zeigt sich gerade an der bedenklich hohen Jugendarbeitslosigkeit. Das sind jetzt unsere Themen in der einen Welt, dem Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Die Angaben liegen zwischen 2.000 und mehr als 3.000 amerikanischen Soldatinnen und Soldaten. So viele sollen zuletzt noch im Irak stationiert gewesen sein. Ihr Teilabzug hat eingesetzt, lange nach dem Sturz Saddam Husseins, nach dem Kampf gegen die sogenannte Achse des Bösen und später gegen den Islamischen Staat. Haben die USA ein wirklich abgestimmtes Exit-Szenario? Und was bedeutet das für die Sicherheitslage im Irak? Unser Korrespondent Moritz Behrendt mit Einschätzungen und Fakten.
Plötzlicher Abzug der Amerikaner aus Bagdad, titelten einige arabische Zeitungen Ende August. Ohne große Ankündigung verließen US-Truppen das Camp Victory in der Nähe des internationalen Flughafens der irakischen Hauptstadt sowie die Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Landes. Das US-Militär kommentierte die Truppenbewegung zunächst nicht. Ein Berater des irakischen Ministerpräsidenten teilte mit, der Abzug komme überhaupt nicht überraschend.
Natürlich gibt es Versuche, dieses Thema jetzt aufzublasen,
so Hussein Alawi im Interview mit dem Sender Sky News Arabia.
Aber die irakische Armee ist inzwischen stark, anders als 2014, zum Zeitpunkt, als Mosul vom Islamischen Staat gestürmt wurde, und auch anders als 2003.
Auch Sicherheitsexperte Samet al-Bayati betont, dass die Truppenbewegungen zwischen der irakischen Regierung und der US-Armee abgesprochen waren.
Vereinbart wurde, dass nur noch eine kleine Zahl von US-Soldaten im Camp Victory und im gemeinsamen Hauptquartier in Bagdad bleibt, um Schläge gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu koordinieren. Wir reden hier von vielleicht 100 Personen. Möglicherweise werden aber auch sie irgendwann in die Kurdengebiete verlegt.
Rund 2.500 US-Soldaten waren zuletzt im Irak stationiert. Ob sich ihre Zahl durch den Abzug aus Bagdad und dem Westen des Landes tatsächlich verringert, ist nicht klar. Viele der Soldaten werden künftig in Erbil im Nordirak stationiert sein, andere möglicherweise nach Nordostsyrien oder Kuwait verlegt. Diese Etappe der Truppenverschiebung soll bis Ende September abgeschlossen sein, sagt al-Bayati. Ein vollständiger Abzug der US-Soldaten aus dem Irak dann Ende 2026.
Wenn sich bis dahin nichts ändert.
Nach mehr als 20 Jahren Präsenz im Land ist ein tatsächlicher Rückzug des US-Militärs noch Zukunftsmusik. Denn daran, dass die irakische Armee alleine die Sicherheit im Land gewährleisten kann, gibt es durchaus Zweifel. Militärisch gilt der IS als weitgehend besiegt. Einzelne Terrorzellen sind jedoch weiterhin aktiv. Vor allem im Westen des Landes im Grenzgebiet zu Syrien. Deswegen, sagt Sicherheitsexperte al-Bayati, müsse es auch weiter eine Zusammenarbeit mit den Amerikanern geben.
Bodentruppen brauchen wir sicherlich nicht, wohl aber Geheimdienstinformationen. Denn darin haben wir eine Schwäche. Da sind wir weiterhin auf internationale Unterstützung angewiesen.
Schon in den letzten Jahren agierten die US-Soldaten im Irak eher im Hintergrund. Als Berater und Ausbilder der irakischen Armee sowie bei vereinzelten Antiterroreinsätzen. Das war 2003 anders. Gemeinsam mit der sogenannten Koalition der Willigen marschierten die USA in den Irak ein, stürzten die Diktatur von Saddam Hussein. Aber auch zwischenzeitlich 170.000 US-Soldaten gelang es nicht, im Irak für Sicherheit zu sorgen. Im Gegenteil, die Besatzungstruppen galten vielen Irakern als Feindbild. Sie werden bis heute verantwortlich gemacht für Bürgerkrieg und Chaos.
Die Präsenz der Amerikaner hat uns nichts gebracht, außer Zerstörung,
sagt der 29-jährige Abdullah.
Wenn die Amerikaner wollen, dann haben sie den Irak weiterhin in der Hand.
Auch andere auf den Straßen Bagdads sind skeptisch, dass die US-Regierung tatsächlich ihren Einfluss im Irak reduzieren wird.
Die Amerikaner werden sich nicht zurückziehen,
sagt der Bauunternehmer Hashim Al-Okain.
Die Amerikaner sind nicht ehrlich, auch nicht im Umgang mit ihren Verbündeten. Katar ist ein gutes Beispiel. Doha wurde bombardiert, obwohl es dort US-Militärbasen gibt und obwohl die Amerikaner vorher alles wussten.
Schon einmal haben die USA ihre Soldaten aus dem Irak weitgehend abgezogen. 2011 war das, aber als der selbsternannte Islamische Staat die irakische Armee 3 Jahre später geradezu überrannte, entsandte der damalige US-Präsident Barack Obama erneut Truppen ins Land. Mit gemeinsamen Kräften konnte der Vormarsch der sunnitischen Extremisten gestoppt werden. Der Kampf gegen den gemeinsamen Feind brachte damals unwahrscheinliche Allianzen zustande. Im Irak gingen auch lokale Kräfte gegen den IS vor. Die irakische Armee, ebenso wie kurdische Peschmerga und zehntausende Kämpfer der Hashd al-Shaabi, der sogenannten Volksmobilisierungseinheiten. Offiziell unterstehen diese inzwischen der irakischen Regierung. Einige schiitische Milizen innerhalb der Volksmobilisierungseinheiten werden aber von den iranischen Revolutionsgarden finanziert und ausgerüstet. Manche Experten erwarten daher, dass der iranische Einfluss auf Bagdad in dem Maße zunimmt, in dem das US-Militär seine Truppenstärke reduziert. Sicherheitsexperte Samet Al-Beyati rechnet nicht damit.
Der Iran hat genug eigene Probleme. Sie werden ihre Verbündeten im Irak eher bitten, sich nicht einzumischen. Der Iran hat aktuell definitiv nicht mehr die Macht wie zu Zeiten von Qasem Soleimani.
Soleimani war der mächtige Kommandeur der Quds-Einheit, innerhalb der iranischen Revolutionsgarden verantwortlich für Auslandseinsätze. Anfang 2020 wurde er vom US-Militär in Bagdad getötet. Der iranische Einfluss ist auf Bagdads Straßen offensichtlich. Dazu kommt die Gefahr weiterer Anschläge durch den Islamischen Staat. Für die US-Regierung sind das offenbar Gründe, die eigene Truppenpräsenz im Land zu reduzieren, ohne sich komplett zurückzuziehen.
Ein Bericht von Moritz Behrendt. Nach langem Zögern hat das Pentagon den Teilabzug in dieser Woche dann doch noch bestätigt. Das war nach der Rede des Verteidigungsministers und des Präsidenten vor den Offizieren. Russland verfolgt mit seinen Militäroperationen gerade in Afrika eine andere Linie als die USA, ob in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan oder in Libyen. Allerdings machte sich Moskau mit der inzwischen aufgelösten russischen Wagner-Gruppe ein Modell zu eigen, das ausgerechnet in den USA entwickelt wurde. Der Einsatz sogenannter Contractors, also privater Militärfirmen wie etwa Blackwater. Wenig transparent und vergleichsweise günstig versucht Moskau also durch militärische Beratung oder Unterstützung in Afrika Einfluss zu nehmen. Frankreich und die EU sind in Mali militärisch gescheitert, die Wagner-Gruppe auch. Russland bleibt aber über ein sogenanntes Afrika-Korps aktiv. Die Vorzeichen dafür verändern sich jedoch, denn die malische Militärregierung ist inzwischen auch mit anderen Partnern ins Geschäft gekommen. Navina Couture berichtet.
Liebesgrüße aus Moskau. Es gibt derzeit wenige Hauptstädte, in denen der malische General Assimi Goïta noch so willkommen ist wie hier. Zuerst ein Empfang mit militärischen Ehren, dann Regierungsgespräche und zum Schluss eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es gibt großes Potenzial für eine vielversprechende Zusammenarbeit. Ich denke da beispielsweise an geologische Erschließungen, die Entwicklung von Bodenschätzen, Energie, Logistik und die humanitären Bereiche. Putin gibt sich optimistisch, aber wirklich aufgegangen ist der russische Plan in Mali nicht. Vor 4 Jahren sollte nach dem Abzug des Westens und der Ankunft von russischen Wagner-Söldnern alles anders werden. Seite an Seite mit den malischen Soldaten wollte Wagner gegen Dschihadisten und Separatisten kämpfen und die Militärregierung von Assimi Goïta stabilisieren. Im Gegenzug sollte es ähnlich wie in anderen Ländern für die russische Seite Zugang zu Rohstoffen geben. Aber der militärische Erfolg ist ausgeblieben, so ein Bericht der Investigativplattform The Century. Die Direktorin Justina Gutzowska erklärt warum.
In fact, what happened is that Wagner.
Tatsächlich hat Wagner das Sicherheitsproblem verschärft. Die extreme Gewalt von Wagner hat es genau den terroristischen Gruppen, die sie eigentlich neutralisieren sollten, ermöglicht, mehr Kontrolle zu gewinnen und ihre Rekrutierung zu steigern. Wagner war auch nicht in der Lage, Gebiete im Norden und Zentrum Malis unter ihre Kontrolle zu bringen. Und es ist Wagner auch nicht gelungen, Genehmigungen für den Abbau von Gold zu erhalten.
Or smaller scale artisanal sites.
Die Zusammenarbeit mit Russland ist für Mali mittlerweile ein Reinfall. Die Wirtschaft schwächelt, Dschihadistenangriffe haben sich ausgeweitet. Aber die Regierung ist weiterhin auf militärische Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Hilfe kommt aus China und der Türkei. Im Kampf gegen Milizen setzt Bamako mittlerweile auf Drohnen der türkischen Firma Baykar. Ulf Lessing lebt seit fast 4 Jahren in Mali und leitet dort das Regionalprogramm zur Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Türkei hat mehrfach Drohnen verkauft, die bei der malischen Regierung sehr beliebt sind, weil sie damit ihren Flächenstaat zum ersten Mal richtig kontrollieren können oder zumindest überwachen. Das war vorher immer ein Problem. Russland hatte auch Jets und Hubschrauber geliefert, da sind schon einige abgestürzt, die türkischen Drohnen sind einfacher Hand zu haben und sie erlauben es halt dann, relativ große Räume da im Norden Malis in der Wüste besser zu überwachen. Also die Türkei ist der eigentliche Gewinner.
Im Juni hat Wagner das Land offiziell verlassen und wurde durch das russische Afrika-Korps ersetzt. Dass sich die Sicherheitslage dadurch verbessern wird, glauben wenige hier. Im Gegenteil. Im September rufen islamistische Milizen in den sozialen Medien zur Umsetzung einer Treibstoffblockade auf. Sie blockieren Zufahrtswege nach Bamako und zerstören fast 100 Lastwagen mit Treibstoff. In der Hauptstadt verbreitet sich Angst. Denn das Binnenland Mali ist von Kraftstoffimporten abhängig. Die meisten kommen aus dem benachbarten Senegal, sagt der Ökonom Modibo Makalu. Der Senegal ist eine wichtige Bezugsquelle für unser Land, sowohl für Treibstoff als auch für Zement. Momentan haben uns jedoch bewaffnete terroristische Gruppen davon abgeschnitten. Sie wollen den Handel unterbinden, unser Land wirtschaftlich ersticken und vor allem verhindern, dass die Hauptstadt mit Nachschub versorgt wird. Um die Zufahrtswege zu sichern, bleibt der malischen Armee nichts anderes übrig, als auch im Süden des Landes aktiv zu werden. Treibstofftransporte und Busse muss das Militär im September eskortieren. Aber trotz der militärischen Rückschläge und der Ernüchterung gibt es für Assimi Goïta derzeit kaum Alternativen zur Zusammenarbeit mit Russland. Das Verhältnis zur EU und vor allem Frankreich ist belastet. Aus der Liebeshochzeit mit Moskau ist eine Zweckehe geworden.
Informationen von Navina Kotor. Nicht nur in der Hauptstadt Bamako wird der Treibstoff knapper. Die Militärregierung hat inzwischen auch Schwierigkeiten, einträgliche Goldminen mit Diesel zu versorgen. Sanae Takaichi dürfte in Japan die nächste Regierungschefin werden. Mit ihr ist heute erstmal seine Frau zur Vorsitzenden der liberaldemokratischen Partei LDP gewählt worden. Aber möglich war das gar nicht entscheidend. Takaichi gilt als erzkonservativ und war Innenministerin. Ihr Vorgänger trat zurück, weil die LDP bei den Oberhauswahlen im Sommer eine historische Niederlage erlitten hatte. Viele Japanerinnen und Japaner hatten im Juli eine Partei gewählt, die mit dem Slogan »Japaner zuerst« für sich warb. Die sogenannte Partei der politischen Teilhabe steht weit rechts und agitiert gegen Ausländer. Thorsten Ifland hat den Parteichef getroffen. Früher leitete er einen Supermarkt.
Ob sie ihn den japanischen Trump nennen dürfen, das wurde Sohei Kamiya in den vergangenen Wochen und Monaten oft gefragt. Und wie eigentlich immer lächelt der Parteichef der Sanseito solch wenig schmeichelhaften Vergleiche einfach weg.
Diese Freundlichkeit ist Teil seines Charakters, aber auch eine Strategie.
Politikwissenschaftler Nozomu Yamazaki beobachtet die Auftritte von Japans neuer Rechten.
Man sieht ihn nur selten verärgert oder schlecht gelaunt. Er hat immer eine Antwort parat. Er ist ein Menschenfänger, besitzt die Qualitäten eines populistischen Führers.
47 Jahre alt, gegeltes Haar, leichter Teint und meistens gekleidet mit einer orangenen Krawatte. Der Farbe seiner Partei. Vor ein paar Jahren hat er noch den Supermarkt seiner Eltern geführt.
Die japanische Kultur und die Sprache, dass solche Dinge zerstört werden könnten, macht mir die meiste Angst. Wenn Dinge wie die Kultur erst einmal verloren gegangen sind, kann man sie nicht so leicht zurückbringen.
In Japan leben knapp 3,8 Millionen Ausländer. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sind das rund 3%. In Deutschland liegt der Anteil bei rund 15%. Dass die japanische Kultur durch eine massenweise Einwanderung von Ausländern zerstört wird, davon kann also keine Rede sein.
Die Sanseito betont die Spaltung der Gesellschaft in Japaner und Ausländer und nutzt sie gezielt für ihre politischen Ziele.
Womit Kamiya recht hat, der Zuwachs der ausländischen Bevölkerung hat zuletzt dreimal hintereinander Rekordwerte erreicht. Es tut sich also was im homogenen Japan. Aber vielleicht muss sich auch was tun beim Blick auf die demografische Entwicklung des überalterten Landes.
In den letzten 30 Jahren, sie werden auch die verlorenen 30 Jahre genannt, wurde die Wirtschaft immer schlechter, die Bevölkerungszahl ging auch zurück. Jetzt herrscht in der Bevölkerung eine große Unsicherheit bezüglich der Zukunft.
Unsicherheit, Angst, das Umfeld, in dem populistische Parteien weltweit Erfolge erzielen. Sogar in einem ohnehin schon sehr konservativen Land wie Japan. Neben der seit Kriegsende fast durchgängig regierenden liberaldemokratischen LDP ist rechts offenbar noch ein Platz frei. Für die Sanseito, die vor allem enttäuschte Konservative anzieht. Noch in einem überschaubaren Ausmaß und ohne echte Machtoption, aber offenbar so interessant, dass sich AfD-Chef Tino Chrupalla persönlich erkundigt hat.
Wir haben uns eine Stunde lang unterhalten und ungefähr 70% davon wollte er etwas über die Sanseito wissen. Er hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt, zum Beispiel, wie wir unseren Einfluss ausgeweitet haben.
Die Antwort vor allem online. Kamiya und seine Parteikollegen landen regelmäßig virale Hits mit emotionalen Clips, zum Beispiel über vermeintliche Skandale, von denen man sonst nichts liest, oder Thesen rund um die Corona-Pandemie, die man teilweise dem verschwörungstheoretischen Milieu zuordnet. Aber vor allem die Fokussierung auf Ausländer verfängt, gerade bei jungen Wählern wie dem 19 Jahre alten Yuri hier auf einer Kundgebung nördlich von Tokio.
Japan hat derzeit viele Probleme wie steigende Preise und zu viele Ausländer. Daran ist die LDP schuld. Die Sanseito soll mit ihrer Japaner-zuerst-Politik ein gleichberechtigtes Leben für alle schaffen, aber ohne Ausländer zu diskriminieren.
Das wird schwer beim Politikansatz von Sohei Kamiya. Er betont zwar, dass etwa Touristen nichts für den schwachen Yen und die hohen Preise können, aber
man könnte sowas wie doppelte Standards einführen. Je nachdem, ob Japaner oder Ausländer, Touristen etwas in Anspruch nehmen, verschiedene Preise veranschlagen.
Ob es Japans schwächelnder Wirtschaft hilft, wenn bei solchen Plänen eines Tages weniger Touristen kommen und weniger Geld im Land lassen? Vermutlich nicht. Derartige einfache Lösungen helfen Japans neuer rechter Partei offenbar dennoch. Die Sanseito ist gekommen, um zu bleiben, glaubt auch Politikwissenschaftler Nozomu Yamazaki.
Regional ist die Partei immer besser aufgestellt, daher wird sie nicht so leicht zusammenbrechen. Und da auch immer mehr Einwanderer nach Japan kommen, werden sie stark bleiben.
Unser Korrespondent Thorsten Ifland mit seinem Bericht. Populismus ist inzwischen ganz offensichtlich auch ein japanischer Begriff. Ist das chinesische Modell am Ende? Bezogen auf die Wirtschaft wird diese Frage längst gestellt. Schlechte Kennzahlen zeigen, dass die Produktion in allen möglichen Bereichen einfach nicht wieder anläuft. Das hat mit Trumps Zöllen zu tun, aber nicht nur. Chinesinnen und Chinesen können sich weniger leisten und viele junge Menschen finden einfach keinen Job. Im August ist die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen in den Städten auf fast 19% gestiegen. Damit ist die Jugendarbeitslosigkeit schon fast wieder auf dem Niveau, das sie vor der Änderung der statistischen Erhebungsmethode hatte. Die ermöglichte zumindest eine optische Aufhellung. Viele junge Leute hatten davon aber ohnehin nichts. Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Unser Korrespondent Benjamin Eisel berichtet aus Peking.
Auf einem Wohnheimcampus der Universität in Tangshan eilen die Studierenden zu ihren Nachmittagsvorlesungen. Die Hochschule in der Industriestadt im chinesischen Landesteil Hebei hat keinen besonders guten Ruf. Dementsprechend sind die meisten Studierenden hier auch nicht besonders zuversichtlich, was die Jobperspektiven angeht. So wie die 22-jährige Zhang Xiaona, die im dritten Jahr Kommunikationstechnik studiert. Ich habe das Gefühl, es wird nicht einfach sein, eine Arbeit zu finden. Selbst wenn ich einen Job finde, wird das bestimmt keine ideale Stelle sein. Zum Beispiel schlecht bezahlt, lange Arbeitszeiten und schwierige Arbeitsbedingungen. Wahrscheinlich ist meine Ausbildung nicht gut genug. Ich habe ja nur einen Bachelor. Und die Universität in Tangshan ist auch nur eine zweitklassige Hochschule und gehört nicht zu den besten in China. Doch auch Studierende von chinesischen Elite-Universitäten tun sich derzeit schwer, gute Jobs zu finden. Immer wieder gibt es Berichte von top ausgebildeten Absolventen, die sich mit prekären Jobs durchschlagen und beispielsweise Essensbestellungen ausfahren. Andere geben ihr eigenständiges Leben in den Städten auf und ziehen zurück zu ihren Eltern aufs Land, weil sie keine Arbeit finden können. Bei der Pressekonferenz der chinesischen Statistikbehörde Mitte September versucht Sprecher Fu Linghui Optimismus zu verbreiten. Chinas Wirtschaft laufe den Umständen entsprechend gut. Von der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt für junge Chinesen kein Wort. Der Sprecher erwähnt nur die allgemeine Arbeitslosenquote in den Ballungsräumen. Diese liege im Jahresschnitt bei leicht über 5% und habe sich zuletzt kaum verändert. Das klingt erstmal nach einem robusten Arbeitsmarkt. Doch wer sich die Mühe macht, die Statistiken zu durchsuchen, findet auch andere Zahlen. Im August ist die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen in den Städten demnach auf 18,9% gestiegen.
Also ein Hauptfaktor, dass die Arbeitslosenrate unter jungen Menschen gerade wieder so hochgeschossen ist, ist tatsächlich, dass in diesem Jahr eins der Rekordjahre ist von Universitätsabsolventen, Absolventinnen, die jetzt gerade auf die Arbeitsmärkte strömen.
Katja Drinhausen ist Analystin beim China Think Tank Merix in Berlin.
Aber dass die Zahlen schlecht aussehen, liegt natürlich auch an anderen, viel tiefer gehenden Problemen, mit denen die chinesische Regierung umgehen muss. Zum einen sozusagen die langfristige Transformation der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes durch Automatisierung, durch einfach auch Modernisierung von verschiedenen Sektoren, sektorale Verschiebungen. Dann kommt noch dazu, dass die Wirtschaft selbst Jahre nach der Null-Covid-Politik einfach angeschlagen ist, dass auch da sozusagen im Privatunternehmertum die Bereitschaft anzustellen, zu investieren, Jobs zu schaffen, doch immer noch etwas zurückhaltend ist.
Auch der derzeitige Handelsstreit mit den USA spiele eine Rolle, so die China-Analystin Katja Drinhausen. Die US-Zölle auf chinesische Einfuhren und andere Beschränkungen für Unternehmen in China verschlimmerten die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen.
Weil gerade hier ist es natürlich so, dass Chinas Wirtschaft, also auch in den Produktionsgewerben, sozusagen sehr stark von internationalen Märkten und in der Vergangenheit den USA abhängig ist. Und natürlich auch die kleinen Unternehmen in diesem Bereich da Rückschläge spüren.
Im Sommer hat Chinas kommunistische Führung weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit beschlossen. Zum Beispiel Hilfe bei der Jobsuche. Manche Landesteile bieten Prämien für Unternehmen, die Hochschulabsolventen einstellen. Bislang offenbar ohne durchschlagenden Erfolg. Bereits vor 2 Jahren sorgten massiv steigende Arbeitslosenzahlen bei jungen Leuten in China für Aufsehen. Im Sommer 2023 stieg die Quote auf einen Rekordwert von über 21%. Chinas Statistikbehörde hatte dann für die folgenden Monate überraschend keine Zahlen mehr veröffentlicht. Erst Ende 2023 wurden wieder Daten zur Jugendarbeitslosigkeit veröffentlicht, mit einer angepassten Methodik. Die Quote sank um 6 Prozentpunkte. Dass sich die Zahlen trotz angepasster Zählweise nun wieder dem alten Rekordwert annähern, zeigt, wie ernst die Lage ist. Außerdem gebe die Statistik nur einen Teil der chinesischen Realität wieder, so Katja Drinhausen von Merix.
Zum Beispiel sind die Zahlen fokussiert auf Arbeitslosigkeit, auf Jugendarbeitslosigkeit speziell, im urbanen Raum. Das heißt, es umfasst eben auch viele nicht, die aus ländlichen Regionen kommen, die aber oft eben geringere Bildungs- und Ausbildungsniveaus haben und die viel öfter im informellen Sektor arbeiten, wo einfach auch eine höhere Arbeitsunsicherheit herrscht.
Viele Studierende der Universität in Tangshan versuchen wegen der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt in den Staatsdienst zu gehen und bereiten sich auf die Beamtenaufnahmeprüfung vor. Jobs beim Staat gelten als sicher, gerade in Krisenzeiten. Andere wollen sich weiter qualifizieren, wie der 22-jährige Yen Aimin, der Informatik und Netzwerktechnik studiert. Einerseits bereite ich mich auf einen Masterstudiengang vor, obwohl die Ausbildung jetzt nicht so viel zählt, aber ein höherer Abschluss kann nicht schaden. Andererseits versuche ich mich außerhalb meines Faches weiterzubilden und meine Kenntnisse zu erweitern. Das könnte vielleicht auch bei der Jobsuche helfen.
China will trotzdem der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft bleiben. Das hat ein ranghoher Vertreter erst gestern bekräftigt. Über die Situation junger Chinesinnen und Chinesen berichtete Benjamin Eisel aus Peking. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk mit Gerwald Herter. Schönen Samstag.